Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich habe ein Buch gelesen, ein ganz beeindruckendes Buch, das nicht nur glänzt mit herausragenden Statistiken, sondern noch mit Interpretationen und Fakten, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Das Buch wurde geschrieben von 40 Autoren und das, was man da drin liest, ist etwas, was wir nicht einfach den Kopf in den Sand stecken sollten, sondern uns mit der Thematik auseinandersetzen. Ich weiß, das Thema ist sehr unangenehm, denn wir lassen gerne alte Dinge mal hinter uns, aber Wissenschaftlichkeit heißt Dialogfähigkeit. Wir müssen aus Fehlern lernen, wir müssen lernen, die gleichen Dinge nicht nochmals zu machen. Und dieses Buch ist eigentlich für Ärzte und Therapeuten geschrieben worden. Ich denke aber, dass ich es jedem blauäugigen Menschen da draußen, mit denen ich Kontakt habe, auch gerne mal einfach per Post zustelle oder in die Hände drücke und bitte darum, sich eine neue Sichtweise selber zu erarbeiten, um nicht mehr in die nächste Problematik einfach wieder gutgläubig hineinzurutschen. Ja, Sie haben es gemerkt, wir reden heute über die Folgen der Pandemie, über Corona. Und das werde ich heute mit zwei herausragenden Wissenschaftlern heute diskutieren, die ich Ihnen nach dem Intro gerne vorstellen werde. Bis nachher. Ja, und da sind wir wieder und meine zwei Mitglieder heute ist einerseits der Dirk Seeling, ganz herzlich willkommen, Dr. Dirk Seeling, und aus dem Wissenschaftsgremium herzlich willkommen, Dr. Kurt Müller.
Hallo Alexander.
Du hast auch ein Thema da drin geschrieben, über ein Thema, das wir auch schon mal eine Sendung darüber gemacht hatten, die zur Folge hatte, dass ich einen Monat gesperrt war auf YouTube. Die Sendung ist weg, obwohl alles wissenschaftlich dokumentiert war. Und du, lieber Dirk, du hast das alles zusammengetragen mit Referenten und Autoren, wie ein Kalker. Ich sehe auch den Christian Schuber, Volker Meissner. Also, da sind Leute drin mit Rang und Namen, die nicht einfach nur in die Verschwörungsecke gesetzt werden können, sondern die kommen mit Fakten. Kannst du uns kurz sagen, was für Fakten, was für nachdenkliche Zahlen wir heute in dieser Sendung hören werden?
Ja. Also die wichtigste aktuelle Information, die da ist, ist, dass die Eurostat-Daten, das ist das statistische Amt von Europa, dass die sehr gute Daten veröffentlicht und dass man da eindeutig erkennen kann, dass die Länder mit einer hohen Boosterquote, dass also die mRNA-Boosterquote, die eine hohe Boosterquote haben, dass diese Länder auch eindeutig eine Übersterblichkeit haben. Mhm. Und dass die Länder, die die höchsten Boosterquote haben, wie Malta, bis zu 50% Übersterblichkeit haben. Das heißt also, dieser Nachweis ist jetzt auch umso bedeutsamer, weil man könnte ja denken, das wäre jetzt alles vorbei, man ist geimpft worden, ist nicht weiter was passiert. Also warum passiert das jetzt? Und das sollte Anlass dazu geben, zu schauen, woran sterben die Leute, also was passiert da gerade? Warum sind die Länder, die eine ganz niedrige Boosterquote haben, wie Rumänien, Bulgarien und so weiter, warum haben die keine Übersterblichkeit, sondern sogar eine Untersterblichkeit? Und das sind Fragen, die dem wollen wir auf den Grund gehen und gehen auch tiefer in die Ursachenanalyse, dann, dass wir auf der chemischen Ebene, auf der biologischen Ebene, auf der physikalischen Ebene Hypothesen haben, die wir vorstellen und auch belegen können. Das wollen wir uns angucken.
Es ist eine unfassbare Ignoranz, dass man diese Zahlen, Fakten und Statistiken bis heute eigentlich nirgends hört, nirgends sieht. Nirgends ist vielleicht nicht ganz richtig. Es gibt Länder, wo durchaus offen aufgeklärt wird, wie das Verschwörungsland Amerika, wo offen darüber diskutiert. Heißt ja jetzt immer mehr Verschwörung, alles, was von da kommt, ist falsch und Fake-News-Verbreitung. Aber diese Statistiken sind aus Europa gemacht worden. Das sind nicht die Amerikaner, das sind wir selbst. Ja. Das sind harte Fakten.
Ja.
Nochmals, ich bin ja auch der Meinung, es können Fehler passieren und sicher viele Fehler, aber wir müssen doch aus dem Fehler lernen. Mhm. Aber was ich einfach sehe, wir kämpfen lieber darum, unser Gesicht zu wahren und ja nicht zu sagen, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Wir werden heute niemand verurteilen in dieser Sendung. Wir wollen nur hinschauen, sagen, das sind die Ausgangslagen, was können wir besser machen? Mhm. Und vielleicht in einer der weiteren Sendungen, was können Menschen machen, die gesundheitliche Probleme haben? Mhm. Denn die letzten 200-300 Ärzte, die ich hier hatte, die sind überfüllt mit Patienten. Mhm. Und das ist auch eine Tatsache. Mhm. Mhm. Bitte, Dirk, du hast eine PowerPoint noch mitgebracht, um uns hier ein bisschen auch Statistiken und Grafiken zu zeigen.
Ja.
Und ich übergebe es gerne dir das Wort.
Genau. Als erstes möchte ich sagen, dass also viele Impfstoffe, wenn man die so nennen möchte, die mRNA-Stoffe, die gespritzt worden sind, haben auch keine toxische Wirkung erzeugt. Also sehr stark nach Chargen aufgeteilt, also was massiv Schaden verursacht hat und das man sehen kann, also andere haben so gut wie keinen Schaden erzeugt.
Ja.
Deswegen ist wichtig, dass die Leute sich jetzt nicht programmieren im Sinne, wow, ich bin gespritzt worden, jetzt habe ich das auch. Das ist eben nicht automatisch gesagt, sondern man muss hingucken, wenn man eine Infektion hat, wenn man Autoimmunerkrankungen hat, wenn man merkt, dass man vollkommen müde ist die ganze Zeit, nicht richtig in Kraft kommt, also dann sind das Warnsignale. Und dann kann man eine einfache Diagnostik machen, mit der man feststellen kann, ob man noch Spikeopathie hat, also ob die Spikes nach wie vor produziert werden im Blut. Und dann wird es ernst, dann muss man sich angucken, wenn die Spikes noch drin sind, wie kriegen wir die raus?
Mhm.
Da sind wir dann auch bei dem, also Kurt Müller hat ja bei uns 2 Artikel auch reingeschrieben, weil wirklich sehr fundiert ist, was er zu sagen hat an der Stelle, weil dann geht es tiefer in die medizinischen und chemischen und physikalischen Hintergründe. Das ist dann schon High-End, da sind dann Leute wie die Frau Dr. Stäbel auch drin in unserem Buch, die das nochmal schildert, bezogen auf das Thema Herz, was da konkret passiert, nicht nur mit den Impfstoffen, sondern eben auch mit dem Virus.
Das ist ein guter Hinweis, das habe ich noch zu wenig deutlich gemacht. Mhm. Im hinteren Teil ist effektiv auch richtige Therapieanleitungen für Ärzte und Therapeuten, Heilpraktiker, die sich daran orientieren können. Also es ist schon sehr, sehr harte Kost hier drin, auch therapieplanmäßig, deshalb wirklich auch für Ärzte gut geeignet. Mhm. Aber zur Aufklärung ist es letztendlich auch für jeden Menschen sehr wichtig, das zu lesen.
Und jetzt schauen wir uns an, ob das vielleicht alles ja Schwurbelei ist oder ob das Hard Facts sind. Ich habe versucht, immer Statistiken zu nehmen, die offiziell auch anerkannt sind, dass man jetzt nicht irgendwie selbst mit Excel ein bisschen rumrechnet und dann kann man sehr schnell unterstellt bekommen, dass da ja das und das manipuliert wurde. Sonst kann jeder nachgucken im Internet, ist das frei verfügbar bei Eurostat, europäische Statistik. Das sind die Kapitel im Buch, haben wir jetzt auch drüber gesprochen, müssen wir nicht mehr im Detail reingehen, sondern was war der erste Ansatz, dass man sagen kann, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Impfquote und der Sterblichkeit. Und da war der Artikel von Kubandner und Reitzner 2023 schon sehr, sehr erhellend und wichtig gewesen, dass er dargestellt hat, wir sehen hier auf dieser Achse die Zunahme der Übersterblichkeit und hier haben wir die Impfquote. Bedeutet jetzt, hier sind so, ne, wenn wir die 3 Punkte nehmen, die haben die niedrigste Impfquote, das lag so bei denen bei um die 50-55%. Und dann haben wir von der Zunahme der Übersterblichkeit, sehen wir, dann lagen die so bei unter 0 oder bei 0,1-2,3%. Ja, das war also niedrige Impfquote, niedrige Übersterblichkeit. Hier oben haben wir dann 2, 3, die sehr hohe Impfquoten haben. Das waren in der Regel so Hamburg, Bremen, die daran beteiligt waren, die eine hohe Impfquote hatten. Und dann schauen wir uns da an, was waren da an Übersterblichkeit. Da war das über 10%. Wir kommen nachher nochmal auf die Menge. Insgesamt 10% Übersterblichkeit bedeutet halt, dass 10% mehr Leute sterben als das, was vorhergesagt war, anhand von Altersstatistik, also Altersstatistik bereinigt. Hitzetage kann man noch mit reinrechnen, ne, die aber nicht so wichtig sind, aber das kommt dann gern so als Reflexargument. Ja, es war ja auch heißer. Jetzt haben wir den historischen Winter gehabt bei uns in der Eifel, sind wir eingeschneit worden, das hatte ich auch seit 30 Jahren nicht mehr. Für Klimawandel ist das auch spannend, ne, was da auf einmal passiert. Ne, aber sagen wir, insgesamt ist ein höherer Stress da. Das bedeutet, die Ursache ist erstmal nicht geklärt. Ist es wirklich nur die Impfthematik? Oder ist es auch der psychische Stress, der in Hamburg, Bremen höher war? Könnte ja sein.
Mhm. Mhm.
Würde mir jetzt nichts einfallen, warum das dort höher war als jetzt in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. So, das Gleiche finden wir bei der Zunahme der Totgeburten. Also dass wir sagen können, die Totgeburten haben zugenommen mit zunehmender Impfquote. Und also dieser Zusammenhang ist dort klar belegt worden. Der Zusammenhang mit Übersterblichkeit hat eine Korrelation für die Mathematiker, Psychologen von Punkt 85. Also das heißt 0,85 als Korrelation. Das ist ein gigantischer Zusammenhang. Da sprechen wir von hochsignifikanten Zusammenhängen. Mhm.
Vielleicht darf ich mich an der Stelle kurz einschalten zum Thema Totgeburten, auch für die Zuschauer, dass die diesen Begriff richtig verstehen. Wir haben bis zum Ende dritten Monats haben wir einen Abort.
Ja.
Das ist keine Totgeburt. Mhm. Aber dann jenseits des dritten Monats, diese Kinder, die dann zur Welt, die werden als Kinder gewertet und werden als Totgeburten gewertet, werden auch bestattet. Während ein Abort wird nicht bestattet. Und drum ist das wichtig zu verstehen, um welche Gruppe geht es da. Das sind also sehr spät verlorene Kinder. Mhm. Und das ist, denke ich, eine ganz auffällige Geschichte. Man sah einmal ein Interview von einem Bestatter und der sagte im Interview, ich habe noch nie so viele Kindersärge gebraucht wie zurzeit. In solch einem Satz steckt im Prinzip deine Statistik drin. Also, dass man weiß, Totgeburt ist etwas anderes als das, was so in jeder Schwangerschaft ja nun mal auch als Risiko mit dabei ist. Das ist eine andere Dimension.
Es sind jetzt nur zwei Tabellen mit einer Aussagekraft, wo jetzt gesagt, wir sehen eine hohe Korrelation. Für mich hört sich das auch sehr kausal an. Aber was sagen jetzt eigentlich die Ämter zu dieser Tabelle? Weil die liegt ja denen auch vor.
Ja. Also Kuban 9 und 13 sind angegriffen worden, auch von Statistikern, die auch Ahnung haben. Ne? Und haben dann gesagt, ja, an der und der Stelle hätten wir einen anderen Test vielleicht werten müssen. Also wird es dann sehr mathematisch. Deswegen gehe ich nachher bei mir auch auf die Thematik ein, dass ich sage halt, das ist offensichtlich bei einem Zusammenhang von 85 ist, da brauchen wir nicht mehr reden, weil, also zum Beispiel, wenn ich viel Alkohol trinke und ob ich dann ein Leberproblem bekomme, das hat einen Zusammenhang von Punkt 65. Und das hat Punkt 85. Um mal zu zeigen, also dann können wir die ganze Medizin wegpacken, wenn wir Punkt 85 nicht mehr stehen lassen können, dass das wirklich ein Zusammenhang ist, dem man auf den Grund gehen müsste. Und es wird aber nicht auf den Grund gegangen. Das werfe ich vor. Ich sage nur, ich kann auch wieder falsch liegen. Nehme ich morgen sofort zurück. Aber lasst uns doch mal gucken, woran liegt's denn? Und den Weg wollen wir weiter vorgehen. Jetzt mal gucken, von der Analyse her, wie ein Kriminalist, wenn das so ist, dann wollen wir doch mal schauen, wie ist denn das zurzeit? Also jetzt ne, Ende 2023, das ist halt Eurostat jetzt. Die haben sehr auch schöne Schaubilder, haben die da gemacht, also sind wirklich gut ausgestattet und haben erfasst, wie viele erste Dosen sind vergeben worden, wie viele erste Booster und sie haben eine Statistik über Übersterblichkeit.
1-1, ja.
Und jetzt sehen wir eine wunderschöne Darstellung, dass nämlich der erste Booster, der steht am engsten damit im Zusammenhang, was die Übersterblichkeit angeht. Ne, wir haben hier die Ostländer, das ist also Litauen zum Beispiel und Lettland, die haben am Anfang noch voll mitgemacht. Da sind die noch alle dunkelgrün hier. Das ist also je dunkelgrüner, desto mehr wurde dort gespritzt. Und hier haben wir die erste Boosterquote. Da sind die abgekippt. Der Osten ist anders gelaufen. Und Ungarn hat einen anderen Impfstoff. Der hat einen Sputnik bekommen.
Ja.
Und dadurch merken wir hier, das ist alles hellgrün. Und hier sind die dunkelgrün. Also es sind viel gespritzt worden, wenig. Und dann sehen wir hier jetzt die Korrelation, dass hier so gut wie keine Übersterblichkeit, alles heller. Und die dunkleren Länder sind dunkel markiert. Da gehört zum Beispiel auch Österreich zu, ist ja auch hier im Sendegebiet. Island, Irland gehört dazu. Und dadurch, dass die Insel so klein ist, Malta, ist sehr, sehr wichtig, dass man sich das mal anguckt, was da passiert ist. Weil das sehen wir jetzt gleich, extrem hohe Übersterblichkeitsquoten und konstant im letzten Jahr gewesen sind. Also was ist da verspritzt worden? Ne? Was ist da für ein... und das ist jetzt das ist ein Detailbild, das ist jetzt schlecht vielleicht erstmal, aber um es kurz zu erklären, rot ist die Boosterquote höher als 60%, dass die mehr als 60% der Bevölkerung geboostert haben.
Ja.
Grün ist die Boosterquote niedriger als 35%. Jetzt wird man mir vorwerfen, ja, warum gerade 35, warum nicht 30, warum nicht 40 und so weiter. Klar, kann man diskutieren. Ich habe es jetzt auf 35 gesetzt, weil dadurch halt einigermaßen die Gruppen auch geteilt werden. So, und dann sind wir bei den Grünen, das ist Bulgarien, das ist Kroatien, Lettland, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowenien, Slowakei. Das sind Länder, die unter 35% Boosterquoten haben. Und wenn wir da reingucken, dann sehen wir Minuszahlen überall. Ne? Rumänien zum Beispiel, ne? Minus. Das heißt, das ist Untersterblichkeit. Also da sterben weniger Leute als vorhergesagt anhand der Daten. Und Wenn wir jetzt reinschauen in die roten Länder, dann ist das zum Beispiel hier Island, dann haben wir vorne 20%, 14, 24, 30%, 5, 23, 3,17, 6, 27 und so weiter.
Also durchgehend jeden Monat für Monat höhere Zahlen.
Ne? Richtig. Mhm. Und nehmen wir das mal für Deutschland jetzt, also wenn wir Deutschland nehmen, 12,5, 17,7, 21,6, das ist noch 2023, ne? Und dann geht es jetzt in 24 rein, 10,9, 4,1, 7,2 und so weiter. Und da hinten geht es jetzt wieder hoch. Die Zahlen sind zurzeit immer noch nur bis Oktober erreichbar. Aber wir sind da schon wieder bei 14,3%.
Genießen Sie fesselnde Interviews aus unserer umfangreichen Datenbank von über 4000 Videos. Ohne lästige Unterbrechungen. Erleben Sie ungestörten Videogenuss auf Wikisana.
Ich gehe sehr davon aus, dass das höher ist, weil wir haben einen historischen Höchststand von akuter respiratorischen Erkrankungen in Deutschland. Krankenquote ist historisches Hoch, sehen wir nachher nochmal. Also von daher ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder mindestens bei 10% landen werden. Ja, wo kommt das her? Das würde ich einfach gern wissen. Von denjenigen, die dafür bezahlt werden, uns zu schützen im Gesundheitssystem. Das ist nicht mein Job, ich mache das ehrenamtlich alles. Ne? So, und dann sind wir... Wenn wir jetzt wissen, dass die, und das ist bei allen Roten so, ne? Also wenn wir jetzt hier Irland nehmen, 17,9, 5,9, 11, 12, 10, 15, 17, 19, 13, 11. Also das sind die Länder, die die höchsten Boosterquoten haben, haben Übersterblichkeit. Die Länder, die eine niedrige Boosterquote haben, haben eine Untersterblichkeit. Ich will jetzt den Ostländern nichts unterstellen, aber oft kamen Leute, die auch so einen Pass ausgestellt haben, die gar keinen Booster bekommen haben, sondern aber offiziell geboostert sind. Also von daher glaube ich noch nicht mal, dass da hinten 35% wirklich geboostert worden sind, sondern da wurde ja auch Druck ausgeübt, dass ich in dem Amt nur bleiben kann, wenn ich so einen Schein habe. Und auch da kann sein, dass deswegen auch nochmal ein anderer Effekt da ist, weil das ist schon ein sehr, sehr krasser Unterschied, der dort in den Zahlen hervorkommt. So, also laut Eurostat hat Deutschland dann 10% Übersterblichkeit in 2023 gehabt. 10%. In Deutschland sterben jedes Jahr 1,03 Millionen Menschen. Und diese 1,03 Millionen Menschen bedeuten, über 100.000 Leute sind unerwartet gestorben.
Interpretation, heißt es möglicherweise auch, dass wir während der Lockdown-Phase 100.000 Menschen weniger gestorben sind, die jetzt natürlich ein Jahr später, irgendwann muss man ja dann trotzdem sterben, 83, 84, oder? Mhm. Wenn man die Statistik anschaut, 2020 bis heute, habe ich eine Untersterblichkeit, die jetzt in eine Übersterblichkeit geht, wie eine Sinuswelle?
Nee, ist von den Daten her, ist also 2020, 2021 war keine Übersterblichkeit in 2020. Und dann ist eigentlich ab dem Moment, wo die Impfstoffe vergeben worden sind, hat diese Übersterblichkeit zugenommen.
Also dieses Argument, was ich immer wieder höre, durch eine Untersterblichkeit muss ich eine Übersterblichkeit haben, das ist falsch. Mhm. Wir waren immer gleich und jetzt geht's hoch. Mhm. Also haben wir da was gehabt, was ganz klar einen Effekt hat.
Das, genau. Das hätte jetzt noch gezogen, dass man irgendwie sagt, halt, das sind so Nachholeffekte. Ne? Das hat auch mit der Einsperrung, das ist natürlich psychischer Stress und der hat ja auch aus der Psychoneuroimmunologie, wissen wir das, hat das einen hohen Effekt auch auf das auf die Resilienz und auch aufs Immunsystem.
Ja, vielleicht auch weniger Verkehrsunfälle, es ist ja alles stehen geblieben und, oder Fahrradunfälle etc. Ja,
genau.
Okay.
Aber es ist, also lass mal einfließen, in dem Moment, also von die Menschen zwischen 10 und 26 Jahren, also was ist die Hauptursache für deren Tod?
Zwischen 10 und 26, jetzt einfach so pauschal?
Zurzeit, ja. Suizid.
Nein.
Ja.
Also schon immer. Also schon.
Nee. Erst jetzt? Jetzt. Das ist jetzt, das ist jetzt passiert. Mhm. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir die jungen Menschen abholen. Das ist die Zukunft, ja. Und die Leute ertragen es nicht mehr. Also es sind die doppelte Menge von Verkehrsunfällen in dieser Altersklasse.
Wo Selbstmord macht.
Die Selbstmord. Also die einzige Triage, die in der Corona-Zeit stattgefunden hat, war in der Kinderpsychiatrie. Die Leute sind nicht mehr untergekommen. Man hat keine Depressionsärzte mehr gefunden. Deswegen, also das ist, das, was man diesen Leuten angetan hat, nicht nur den alten Menschen, dass die nicht mehr, also dass die den Lebensabend nicht ordentlich abgeben können, dass sie da nicht eine wirkliche Loslösung bekommen in dieser Phase, die so wichtig ist, um in die nächste Phase der Seele zu kommen, sage ich mal. Das, was man denen dort genommen hat, ist schrecklich und den Jungen genauso. Ne? Das ist, also deswegen sind 100.000 Menschen, das ist ein Ort wie Kaiserslautern. Ja, also das ist, als ob in einem Jahr ganz Kaiserslautern stirbt. Und wenn man da jetzt über Flieger redet, wie Herr Söder oder sowas, ne, dann sind das über 100 Flieger, die da runtergekommen sind. Und das jedes Jahr. Und damit müssen wir rechnen. Das ist so das Besondere, warum ich mich in diese Übersterblichkeitsstatistik nochmal reingearbeitet habe. Weil ich auch erst gedacht habe, vielleicht schleicht sich das wieder aus. Aber das ist in dem Buch mit allen Ärzten, mit denen ich gesprochen habe, können wir diese Hoffnung nicht haben.
Aber jetzt nochmals, das sind ja Fakten. Mhm. Was sagen denn die normalen Medien? Was sagen die unsere Politiker? Was sagen unsere die Landesvertreter? Mhm. Was sagen die zu diesen Fakten, die veröffentlicht sind und darlegen?
Mhm. Das ist ja passiert.
Ja, ich denke, da greift wieder so ein Selbstschutzmechanismus, ja. Weil du sagst, was sagen sie zu den Fakten? Es beschäftigt sich keiner mit den Fakten. Ja, sondern man wiederholt das, was man jetzt 3 Jahre lang gesagt hat und behält es ja weiter als Wahrheit, weil man korrigierend nicht hinterfragt. Das ist auch das, was ich am meisten den Fachgesellschaften, den einzelnen medizinischen Gruppierungen vorwerfe. Wir müssen uns ja immer eine Effizienzfrage stellen in der Medizin. Wir beginnen immer wieder neue Dinge. Das ist nicht neu in der Medizin, dass wir uns einlassen mussten auf etwas Neues. Und da hat man immer erstmal vergleichsweise kleine Gruppen untersucht und nicht große Kollektive. Und dann sagt man, okay, das aus der kleinen Gruppe ist so überzeugend, ich beteilige mich jetzt an einem größeren Kollektiv. Mhm. Und irgendwann muss man eine Bilanz ziehen und sagen, okay, bestätigt sich das der kleinen Gruppe auch in einem großen Kollektiv? Das habe ich in meinem Leben vielfach erlebt. Und man hat vielfach korrigieren müssen, weil die ersten Aussagen aus einer kleinen Gruppe sich dann in einem großen Kollektiv so gar nicht bestätigt haben. Aber wir müssen immer bereit sein zu dieser Bilanz. Und das habe ich mir immer zugute gehalten. Bei allem, was ich neu mich eingelassen habe, habe ich es nach einem Jahr, anderthalb in meinem eigenen Umgang mit Patienten erstmal in Frage gestellt und habe gesagt, kriege ich auch das raus, was der mir auf dem Kongress erzählt hat. Also das ist eine Grundhaltung, die wir Ärzte haben müssen. Und diese Grundhaltung, die taucht jetzt im Umgang mit Corona einfach nicht auf. Keiner ist bereit, eine Bilanz zu ziehen, auch aus Sorge sagen zu müssen, du hast eigentlich falsch gehandelt und unüberlegt. Und hättest du deinen vorhandenen Intellekt besser eingesetzt, hättest du vielleicht auch besser entschieden und hättest du dich um Daten gekümmert, wie Dirk sie jetzt vorträgt, würdest du auch jetzt zu einer anderen Meinung kommen müssen. Das ist so ein Schutzverhalten, das ja viele entwickeln, indem sie einfach das Thema nicht mehr beleuchten, unter den Teppich kehren. Und unser Buch hat ja genau diese Aufgabe, diesen Mechanismus eigentlich entgegenzuwirken. Wir sagen, wir haben die Pflicht, eine Bilanz zu ziehen. Ob wir Recht behalten, behaupten wir nicht von vornherein, sondern wir geben Gedanken in das System und sagen, denkt nach, sowohl als Gesellschaft, denkt aber auch nach als Ärzte und Wissenschaftsinstitutionen. Und wenn er dann zu dem Ergebnis kommt, dass da viel Richtiges ist, dann macht eine Bilanz. Und die muss so aussehen, dass es nicht mehr passieren kann.
Ja, ja. Also denkt nach. Wenn ich diese Zahlen sehe, dann muss ich sagen, ja, dann kann ich nicht mehr blauäugig sein und sagen, nö, das, was mir da alle die Regierungsvertreter gesagt haben, ist die absolute reinste Wahrheit. Mhm. Denn nicht mal die Regierungsvertreter heute weltweit sind sich ja einig. Mhm. Nochmals, denn Donald Trump sagt, das tut mir leid, ich habe mich täuschen lassen, ich werde das aufdecken, ich werde ganz viel Energie reingeben, dass das alles aufgearbeitet wird. Und der neue Gesundheitsminister in Amerika, der Kennedy, der hat ja eigentlich während der ganzen Phase eigentlich dagegen gearbeitet, das ist nicht gut, was wir tun. Nun, ich als Konsument sehe einfach verschiedene Wahrheiten. Und das ist für mich ja die Wissenschaft. Wir haben verschiedene Wahrheiten, These, Antithese, reden darüber. Aber dass der Scholz zum Beispiel gestern ganz klar gesagt hat, wir haben Millionen Menschen gerettet, dank dieser Wirkmechanismen staatlich verordnet, Und dass es keine Impfnebenwirkungen gibt, es gibt nur Menschen, die die Impfung weniger gut vertragen haben, das scheint mir jetzt aufgrund von diesen Zahlen und den Aussagen aus Amerika nicht in einem sehr vertrauenswürdigen Bild zu sein. Oder?
Also wir haben, das Buch ist wirklich wie ein Indizienwerk, also aus den verschiedenen Perspektiven, ne, von Mikrobiologen über Physiker, Chemiker und so weiter, dass man auf der Ebene überall Evidenz hat und sagt halt, da müssen wir drüber reden.
Ja.
Und ich denke, wir haben jetzt 3 Jahre versucht, darüber zu reden. Und wir merken, auf der anderen Seite möchte keiner drüber reden. Und das widerspricht per se schon mal der Wissenschaft. Also ich habe Wissenschaft so gelernt, dass ich eine Hypothese habe. Und meinen Doktortitel bekam ich nur, wenn ich meine Hypothese verteidigen kann gegenüber den Professoren, die dort sitzen im Gremium. Das ist Wissenschaft, so habe ich das erlebt. Ich weiß nicht, wann sich das verändert haben sollte. Und da merken wir, da ist eine Lücke entstanden. Das ist und wo kommt das her? Und das hat der eine Punkt hat der Kurt gerade erklärt, das ist diese kognitive Dissonanz. Ich darf nicht vorher falsch, das ist also ein Reflex, danach zu suchen, dass ich doch im Recht bin, weil dafür brauche ich ein stärkeres Ego. Ich muss per se für mich bereit sein zu sagen, halt, ich liege falsch. Das Zweite ist aber, in der Medizin haben wir diese Haftungsthematik. Und ich habe also öfters mit Chefärzten auch zusammengearbeitet, wo wir darüber kritisch gesprochen haben, also die Fehlerbereitschaft. Also zu sagen, also was ist die Fehlerkultur in einer Organisation? Und es war immer ein Problem im Krankenhaus, wenn einer sagt halt, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Weil dann hänge ich in der Haftung drin. Also da hat der Unternehmer auch was gegen, wenn man einen Arzt hat, der auf einmal bereit ist, darüber zu sprechen, dass er einen Fehler gemacht hat. Mhm. Wer bezahlt nachher die ganzen Patienten? Mhm. Und da sind natürlich also Milliarden, eine 2-3-stellige Milliardensummen, die dort jetzt zur Diskussion stehen. Wer bezahlt dafür? Und da können einerseits die Ärzte dran kommen oder eben die Pharmafirmen. Das wäre die schönste Lösung, glaube ich, für alle Beteiligten, auch für Staaten, dass sie sagen können, die Pharmafirmen haben uns betrogen, die haben uns was anderes gesagt, was da drin ist, als das, was reingearbeitet worden ist. Und dass man über den Weg auch den Vertrag aushebeln kann, der da mit der EU, mit Frau von der Leyen ja über SMS abgeschlossen worden ist. Also dass man da feststellen kann, das haben wir nicht gekauft, was ihr uns gegeben habt. Und deswegen hängt ihr jetzt trotzdem in der Haftung drin. Mhm. Also so ein Weg muss gefunden werden. Es darf jetzt nicht am Einzelarzt hängen bleiben. Weil also ich habe so viele Ärzte trainiert und ich habe da selten jemanden drin erlebt, der nicht wirklich auch eigentlich was Gutes möchte für die Menschen. Und dass da trotzdem so viele mitgemacht haben, hat mich schockiert und auch nicht abzuholen waren. Das waren alles, waren wirklich viele gute Menschen. Und trotzdem sind sie da auf den Leim gegangen. Und das Ärzte haben die höchste Suizidrate von den Erwachsenen.
Das auch noch?
Ja.
Ach, wusste ich nicht.
Ja. Und darunter die Frauen nochmal einen viel höheren Anteil. Die Ärztinnen. Das heißt also, auch wenn Ärzte jetzt Fehler gemacht haben, wir sollten die nicht wie eine Hexenjacht jetzt starten oder sowas, sondern das ist passiert und das ist jetzt, also daraus kann man mit einer Stärke hervorgehen, wie aus jeder Krise. Wenn man die durchlebt, ist man umso resilienter gegen andere Verführungen, gegen andere Sachen, die da passiert sind.
Ja, wenn ich da vielleicht noch einwerfen muss, der Arzt muss damit leben, Fehler zu machen. Unvermeidbar. Weil wenn wir uns in biologischen Systemen auf neue Wege einlassen, ist immer das die Möglichkeit des Fehlers beinhaltet. Und den Patienten habe ich immer erklärt, es ist leider nicht zu vermeiden, dass solange wir etwas nicht besser wissen, auch Fehler passieren, die auch Menschen einen Schaden zufügen. Das Schlimme ist, wenn wir Fehler weitermachen, obwohl wir es besser wissen könnten, weil Informationen inzwischen da sind, die das, was ich gemacht habe, relativieren oder verbessern helfen und so weiter. Das heißt, der Fehler als solcher ist leider ein immanentes Risiko im Umgang mit Menschen. Aber ihn fortzusetzen, obwohl es besser gewusst wird, das ist das, was ein Fehlverhalten des Arztes ist.
Mhm. Ja. Ja. Ja, da braucht man persönliche Größe, um das sich einzugestehen. Und da hast du ja viele eingeladen von diesen Personen. Das sind Persönlichkeiten, die auch ein Standing haben, die auch das abkönnen. Man muss da stabil bleiben, auch selber resilient sein, dass man das auch durchhalten kann, wenn man da eine andere Meinung vertritt. Ja, also du hattest vorhin richtigerweise gefragt, was sagen denn jetzt die offiziellen Stellen? Und die offiziellen Stellen, das Deutsche Bundesamt für Statistik zum Beispiel, jetzt auf Deutschland bezogen, also Schweiz haben wir vorhin auch gesehen, hat auch eine hohe, also hat auch eher Übersterblichkeit, nicht ganz so hoch wie Deutschland, aber eben auch vorhanden. Das hat der Professor Beck hat auch bei uns mitgeschrieben, sehr schön dargestellt auch, ne, was da passiert ist vom Statistischen Bundesamt der Schweiz.
Genau, habe ich gelesen. Ja. Und extra noch einen Falz gemacht dazu. Ja, bitte.
Ne, also auch sehr, einfach sehr sauber rausgearbeitet. Mhm. Er ist ja in Versicherungsunternehmen, ist er einer der Größen auch über die Schweiz hinaus, also der dort für die Versicherungen die Berechnungen macht, was Sterbezahlen angeht und so weiter. Ne? Also es ist mit Sicherheit kein Schwurbler. Ne? Mhm. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was das Bundesamt für Statistik sagt in Deutschland. Die sind so weit, dass sie halt sagen, wir haben keine Übersterblichkeit. Ja, wie kommt das? Wir haben doch gerade die Zahlen gesehen. Wie kann das Bundesamt für Statistik was anderes sagen als das Europäische Statistische Amt? Und dann sehen wir, die nehmen andere Zahlen. Die nehmen 2020 und 2023 als Vergleichsgröße. Also man nimmt dann immer, um zu sagen, halt, wie viel sterben in der Zukunft, guckt man immer in die Vergangenheit. Ne? Damit man so eine Prognose sagen kann, dann sagt man halt, man hat eine Altersstatistik, wenn ältere Leute sterben eher und wenn immer mehr älter werden, dann sterben vielleicht auch mehr als noch vor 3 oder 4 Jahren. Das muss sowieso reingerechnet werden. Mhm. Das ist bei beiden der Fall. So, und jetzt sind wir dann aber beim Bundesamt für Statistik, dass man da 2020 und 2023 mit reinnimmt und da sagt Europa richtigerweise, wir haben ja jetzt eine Krise, wo mehr Leute gestorben sind. Dann können wir diese Zahlen nicht nehmen, weil das ist nicht die normale Prognose. Zum Vergleich, wenn die Ukraine jetzt den Krieg beendet, dann können die ja nicht sagen, wie viel sterben denn in der Ukraine, weil vorher war Krieg. Mhm. Dann kann ich nicht sagen, ja, 2024 sind so und so viele Leute gestorben. Dann rechne für die Zukunft auch damit. Dann fällt natürlich nicht mehr auf, wenn irgendwas schräg läuft. Und das macht aber das Deutsche Bundesamt für Statistik. Ist eine Abteilung des Innenministeriums. Also von daher ist die, ähnlich wie beim RKI und Paul-Ehrlich-Institut, das sind keine unabhängigen Institute, die für sich arbeiten können, sondern die sind weisungsbezogen. Das Paul-Ehrlich-Institut und RKI sind für diese Impfqualität zuständig, also dass da die Qualität der Produkte ordentlich ist. Und das ist weisungsbefugt vom Gesundheitsministerium. Hier ist es Innenministerium. Also von daher ist per se eigentlich das System zu stark gefährdet, dass es manipuliert wird.
Also man liefert jedes Jahr Statistik vom einen zum nächsten. Und jetzt hat man es geändert und überspringt eine Periode, was ja so überhaupt keinen Sinn macht, oder?
Also es ist da gefährlich, also man müsste es diskutieren miteinander, würde ich wirklich ganz klar sagen. Ich kann mir nur keinen anderen Schluss vorstellen, als dass man da zu dem Schluss kommt, dass man sagt halt, wenn da mehr Leute gestorben sind, wenn man 10% Übersterblichkeit in 2023 hatte, dann kann ich das Jahr nicht einbeziehen, um die Prognose zu machen fürs nächste Jahr.
Ich würde vielleicht noch einen Satz zum Verdeutlichen sagen. Man normalisiert einen pathologischen Zustand mit diesem Trick. Ja, das heißt, etwas, was per se schon pathologisch ist, wird jetzt in Bezug auf das Folgejahr als Normalzustand genommen. Und dadurch fällt das Folgejahr nicht besonders auf, weil ich einen pathologischen Bezug genommen habe.
Und jetzt kann man es 2024 mit dem 25 genau gleich machen, weil jetzt ist es ja wieder... Ja. Keine Übersterblichkeit mehr, oder?
Genau.
Wir nehmen eine neue Basis und setzen sie in die Waage.
Wir haben auf hohem Niveau eine Übersterblichkeit und sagen wir einfach, ja, das ist ja, normal. Ist normal, ne? Und das macht das Eurostat halt nicht. Deswegen Respekt davor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht auch ähnliche harte Diskussionen führen müssen im Hintergrund. Ne? Weil, also der Amtsleiter muss da wirklich auch ein Standing haben, dass er das so durchzieht. Ne? Weil das, wie wir gesehen haben, das stellt ja viele Regierungen in Frage, was sie dort gemacht haben.
Hat die WHO auch Zahlen herausgegeben?
Die auf internationaler Ebene auch. Wir haben da auch ähnliche Übersterblichkeiten. Auch da finden wir den Zusammenhang.
Also nur die Deutschen machen das ein bisschen anders, oder?
Ja. Also und die Schweizer auch. Ja, ja. Österreich auch. Ja. Also von daher, was ist jetzt der Hintergrund für diese Zahlen? Warum sterben die Leute? Ne? Also was ist da das Thema? Und das ist jetzt die Hypothese, die im Raum steht von vielen Autoren, die bei uns mitschreiben, ist halt zur Kausalität. Wer muss es eigentlich prüfen, ob das nur eine Korrelation oder eine Kausalität, sagen die Statistiker. Paul-Ehrlich-Institut, RKI, Bundesministerium für Gesundheit, eine EMA, die zulässt, oder es gibt auch Ämter, die speziell für die Qualitätssicherung der Impfstoffe zuständig sind. So, die müssten eigentlich prüfen und müssten damit umgehen und dann erklären, was ist denn dran, also was war drin. Und da haben ja viele, sowohl die Chemiker, Chemieprofessoren wie ein Düker, wie ein Martisek, haben dazu veröffentlicht, was da als Hypothese existiert, was da reingearbeitet worden ist. Da werden wir in einer der nächsten Sendungen eingehen, auch ganz konkret belegen, was dort nachgewiesen ist und warum das toxisch ist, wird der Kurt dann sicherlich nochmal genau was zu sagen. Hypothese ist halt, dass die Spike-Proteine drin sind, dass Lipid-Nanopartikel drin sind und dass das zu einer dauerhaften Aktivierung des Immunsystems führt. Also das Immunsystem ist einem Daueralarm. Das sind unsere Soldaten, die da sind. Wenn mal Risiken da sind, dann müssen die auch kräftig sein und was machen können. Wenn die die ganze Zeit am Daueralarm sind und dann kommt tatsächlich eine hohe Belastung.
Fallen sie um, wir fliegen.
Ne? Und das ist ja in der Winterzeit und in der Sommerzeit.
Ja.
Da merken wir auch, die Übersterblichkeit ist dort am höchsten. In diesen Phasen.
Vielleicht müssen wir einen Gedanken noch einbringen. Ich habe das in meinem eigenen Buch, wenn der Staat der Pate ist, gleich zu Beginn schon angesprochen. Wir haben keine feste Vereinbarung mit der Information, die wir mit mRNA dem Körper geben und einem Ansprechpartner im Körper, wer soll das aufgreifen und Handlung daraus ziehen. Und wenn das einen Sinn haben muss, muss zwischen einer injizierten mRNA eine klare Vereinbarung bestehen, die soll diese Zelle treffen und die Zelle soll operativ tätig werden. Das ist aber nicht der Fall. Die mRNA kann in alle möglichen Zellen rein und kann das Programm allen möglichen Zellen als Information geben. Das unterscheidet auch die Virusinfektion von der Impfung. Die Impfung kann jede Zelle praktisch mit diesem Auftrag versehen. Der Viruserreger hat Organpräferenzen, alle Viren haben Organpräferenzen. Ich nehme einen ganz anderen raus, über den wir jetzt gar nicht reden, nehmen wir den Coxsackie-Virus. Der hat das Zwerchfell als besondere Präferenz, das tut richtig weh, wenn er da drin ist. Die Leute atmen nicht mehr richtig, weil sie das Zwerchfell bewegen können. Man hat das als Bornholmer-Krankheit in Dänemark das erste Mal gesehen. Er hat zum Herz eine hohe Affinität und zum Gehirn, aber er lässt auch viele andere Organe völlig in Ruhe. Also die Viren haben Präferenzen. Und an den Präferenzen können wir auch klinisch erkennen, welchen Virus haben wir denn so vor, welcher kommt in Betracht aufgrund des Profils. Das habe ich beim Impfstoff nicht, bei dieser Gentherapie. Es ist kein Impfstoff. Mit dieser Informationsübertragung der mRNA habe ich das Risiko, dass das, was du schilderst, weitere Spike-Protein-Produktion in allen möglichen Organen auftaucht. Und wir sehen es jetzt im Gehirn auftauchen, in den Nieren auftauchen, die primär gar kein Zielorgan des Erregers sind. Und das ist ein großes Problem, weil wir nicht mehr mit einer pathologischen Organstruktur zu handeln haben, sondern wir haben ein pathologisches Informationspotenzial im Körper drin. Und wie lösen wir eine Fehlinformation im Körper?
Ja, wie?
Das ist die Herausforderung, da werden wir vielleicht später in einer anderen Sendung noch drüber reden. Das ist für mich als Kliniker die Herausforderung. Wie kriege ich die Information aus dem Körper entfernt oder sie beruhigt oder abgestellt. Und da arbeiten wir zurzeit sehr dran. Und ich kann jetzt schon sagen, es ist extrem schwierig, diese Information dauerhaft zu löschen. Wir können Folgen, die daraus entstehen, symptomatisch bessern. Das können wir inzwischen. Aber das heißt noch nicht, ich stelle den Prozess ab.
Ja. Die Fabriken haben einen Auftrag und produzieren.
Produzieren,
wir können es zwar immer wieder aus dem Blut fischen, aber wenn die Fabriken nachproduzieren, haben wir ein Problem.
Ich kann Produktionsfolgen mindern, beseitigen, reduzieren, aber das Programm komplett ändern, das ist die Herausforderung, die vor uns liegt. Und insofern sage ich, die Maßnahmen, die wir hier getroffen haben, die haben mit großer Wahrscheinlichkeit evolutionsbiologische Konsequenzen, weil eine so große Zahl der Menschheit davon betroffen ist. Und wenn wir bei der Masse der Menschen 70.000 Betroffenen haben, hat das evolutionsbiologisch keine Konsequenz. Aber wir bewegen uns in anderen Zahlen.
Ich hoffe immer noch, dass es chargenbedingt andere Zahlen sind. Das heißt chargenbedingt, dass nicht alle Menschen, die geboostert sind, mehrfach wirklich auch hohe Spikes produzieren im Körper und Entzündungsherde riskieren, sondern dass es vielleicht wirklich unabhängig ist von den Verunreinigungen der Dosen, die auch die Professor Brigitte König ja schon auch mal untersucht hatte, weise ich darauf hin, da hat doch mal einen Bericht gegeben im deutschen Fernsehen, der dann aber wieder vom Netz ging, erstaunlicherweise. Oder verwechsel ich da was? Nein, das war doch so, he? Sie hat doch die Chargen angeschaut.
Also der Dr. Bergholz zum Beispiel auch, ne, hat das gut angeschaut. Der war qualitätssicherer in einem IT-Firma. Also da muss auch wirklich im 0,1-Bereich ist das ein großes Problem, ne? Wenn dort Varianzen stattfinden. Und deswegen kommt er aus der Qualitätssicherung und hat sich dann die Chargen angeschaut. Und da war direkt am Start 2021, 2022 wurde schon deutlich, dass dort Chargen sind, die extrem nach oben gegangen sind und andere, die keine Nebenwirkungen haben. Weil die Impfnebenwirkungen wurden ja gemeldet und dann hat man diese Unterschiede gesehen. Da gibt es Chargen, da sind überhaupt gar keine drin. Das hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dort Placebo drin war. Dass da überhaupt gar keine Wirkstoffe drin waren. Und bei anderen gab es halt tatsächlich um das Tausendfache mehr Impfnebenwirkungen als bei den normalen.
Ja, das dürfte ja auch nicht sein, ein solcher Charge. Unterschied darf nicht existieren. Ja. Da hätte ja gerade das Paul-Ehrlich-Institut die Aufgabe gehabt, Chargengleichheit zu garantieren. Mhm. Ja, aber sie haben einfach die Daten, die ihnen gegeben wurden, übernommen als ordnungsgemäße Überprüfung und sind den eigenen Aufgaben eigentlich nicht nachgekommen. Ja.
Ich habe nochmal die Statistik, ne, weil die Frage ist wichtig, also waren eigentlich 2020 vielleicht die Leute dann, die eigentlich sowieso gestorben werden, die wären dann ins nächste Jahr quasi gekommen. Und wir sehen hier eine Statistik der Krankenquote 2020-21 war unauffällig. Und seit 2022, 23, 24 macht das diesen Sprung. Ja, also hier hinten haben wir 2007, 9, 11, da merkt man so die normale Varianz, die es gegeben hat. Und dann geht das hier 17 nach oben auf die 4%. Und dann sind wir hier 19, 20, 21 ist hier. Das ist alles noch stabil. Und in dem Moment, wo die Impfstoffe auf den Markt gekommen sind, also bis dahin gab es ein Virus. Und dann kann man sagen, dann macht es den Sprung nach oben 5,8, 6,1, 5,8. Und es bleibt stabil hier oben auf dem Sockel ist der Krankenstand.
Du sagst jetzt, weil die Impfdosen gekommen sind, aber ich höre jetzt gleich die andere Information. Ja, da war doch genau Corona wegen dem Virus,
Corona war 2020 und 21.
Ja.
Also da ist ja alles runtergefahren worden, weil es ja so extrem gefährlich gewesen ist. Mhm. Und da ist nichts passiert, also der Krankenstand ist unten geblieben.
Ja. Es ist so, dass in dem Jahr 2020, wo die Bilder uns ja der verheerenden Wirkung des Erregers auch optisch dargebracht wurden in den Medien, dass wir in dieser Zeit, wo er als so gefährlich eingestuft wurde, gar keine Übersterblichkeit bestand.
Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KaiSana auf Wikisana. KaiSana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen.
Ja, und das, obwohl es genau zu dieser Zeit die meisten Beatmeten gab und eben die meisten Beatmungstoten angefallen sind und wir hatten dennoch keine Übersterblichkeit. Und das ist ja auch die Fortsetzung der Ergebnisse der Heinsberg-Studie. Die Heinsberg-Studie hat sehr genau die Wahrheit bereits abgebildet. Die Wahrheit ist später nicht anders geworden, sondern sie hatte eine Infection Fatality Rate, also eine Rate der Sterblichkeit unter den Erkrankten von 0,24, glaube ich. Das war im Bereich von ganz konventionellen Influenza-Viren, wie es nicht mal starke Influenza-Perioden hatten, 0,4. Die lagen also deutlich über dem. Und 0,24 ist bei Influenza ein Durchschnittswert, wie also bei einer normalen, nicht besonders riskanten Influenza-Periode da war. Und in dem Bereich lag Corona eben auch drin. Und da ist eben auch keine Übersterblichkeit zu sehen.
Ich höre jetzt schon wieder die Stimme im hinteren Ohr. Dank den Maßnahmen ist die Zahl bei 0,24 gewesen und nicht irgendwie explodiert.
Nein, wir sehen ja, dass der Punkt der Maßnahmen es ändert. Ja, das zeigt, man kann es nicht deutlicher sagen, als die Grafik es im Bild zeigt.
Also,
ja, ich finde. Absolut. Ja, jetzt ist 2024, jetzt sind die Zahlen hoch.
Ja. Ich werde
deswegen, man hätte 23 nur sagen können, dann
hätte man
noch Nacheffekte, 22 Nacheffekte.
Aber jetzt ist vorbei mit dieser Ausrede.
Deswegen, ich finde auch, also wir müssen uns darüber unterhalten, man kann schon mit Faktorienanalyse drangehen und wenn man sich da zusammensetzt mit Autoren, die in unserem Buch sind und mit der Gegenseite und sagt halt, komm, wir schauen mal, ob wir da eine Faktorenanalyse rauskriegen. Dafür braucht man man braucht auch irgendwo ein unabhängiges Gremium oder eben ein Gremium, was ausgeglichen ist. Wenn man Mathematiker zusammensetzt, dann kommen die immer mit Schlichen, wo es dann nachher 2% so oder so sein. Wir reden hier über Effekte, da müssen wir nicht über 2% reden. Das wäre nicht so schlimm. Wir reden hier über tatsächlich, wie auch Kurt Müller es dargestellt hat, über ein gravierendes, grundsätzliches Problem, was die Gesundheit auf lange Jahre jetzt beeinflussen kann. Deswegen sitzen wir ja, ne? Dass das nicht, das nicht untergeht. Und wir haben lang genug Indizien jetzt gesammelt. Wir brauchen jetzt auch eine rechtliche Konsequenz, wenn nicht interveniert wird. Also wenn auf der Amtsebene jetzt nicht interveniert wird, dass diese Leute auch bei die Hammelbeine gezogen werden später. Und deswegen werden wir also Ende Januar eine Konferenz machen mit 7 Juristen, die aus unterschiedlichen Bereichen draufschauen, was ist jetzt eigentlich juristisch justiziabel, auch verfolgbar an der Stelle.
Vielleicht noch, wenn ich 100 auf 4,3 rechne, mal 5,8, dann kriege ich eine Steigerung von 30-35%, oder? Das muss man auch mal sagen.
Ja. Ich kann das, was Dirk sagt, auch noch bestätigen durch eine eigene Analyse, die ich gemacht habe, die ich vielleicht in einer der anderen Sendungen auch zeigen werde. Das ist die Frage des plötzlichen, unvorhersehbaren Todesfalls. Dieses Phänomen gibt es immer. Da gibt es auch bei den KVen eine eigene Abrechnungsziffer, unter der dieser Sachverhalt dokumentiert wird. Und wir haben so über viele Jahre gesehen, einen Durchschnitt pro Tag an diesen Ereignissen zwischen 14 und 17 Fällen etwa. Das haben wir, wenn man zurückschaut, 10 Jahre lang. Das schwankt von einem zum anderen Jahr um ein, zwei Fälle pro Tag hin und her, aber keine großen Schwankungen. Das geht genau bis zu diesem Zeitpunkt, wo bei Dirk jetzt diese Zacke hochgeht. Und da geht die Zacke der plötzlichen unvorhersehbaren Todesfälle von da auf erst 94 herauf pro Tag, das ist das weit über Vierfache, und im nächsten Jahr dann auf das 104 Fälle pro Tag. Das hat es vorher nie gegeben, nie. Das heißt, das widerlegt auch die Tatsache, dass das Impfen vor Sterblichkeit geschützt hat. Das wird mir auch ja oft entgegen, wenn wir nicht geimpft hätten, dann wäre das gibt die Statistik gar nicht her, diese Aussage.
Aber genau das hat der Herr Scholz gestern gesagt, in einer Pressekonferenz wieder.
Ja, ja. Weil er sich ja auch nicht informiert. Das kann man politisch, das ist ja überhaupt unser Problem. Es sind in der ganzen Zeit politische Zielsetzungen formuliert worden. Das ist auch das Problem von Behörden. Ich sehe ein grundsätzliches Bias-Problem. Bias ist ein wissenschaftlicher Verfremdungseffekt durch Einflüsse wie Geld, wie Art der Finanzierung, wie ob jemand Professor werden will mit dieser Arbeit oder so. Das benennen wir als Verfremdungseffekte, die in der Wissenschaft oft Ergebnisse beeinflussen. Und wenn ich eben eine wissenschaftliche Institution schaffe, die aber gleichzeitig andocke in der Verantwortung gegen einem Ziel, das ein Minister hat, wie es beim RKI zum Beispiel ist, dann ist diese Konstruktion von Haus aus nicht wissenschaftlich sauber. Sie ist in Frage zu stellen, und sie muss auch von uns, die wir ja Kontrolleure sind durch das, was wir im Alltag erleben, sie müssen überwacht werden. Und diese Frage stelle ich der Gesellschaft. Wollen Sie künftig, dass wir es nicht mehr tun, wie es jetzt 3 Jahre war? Will die Gesellschaft, dass wir das lassen und dass wir uns einfach über Schwurbeln den Mund verbieten lassen? Oder folgen wir dem? Ich bin ja auch in der Lehre nun tätig seit 20, 25 Jahren. Also ich rede doch nicht aus dem Bauch heraus. Und da sagen wir, nein, wir versuchen uns gute Meinung zu bilden, wir versuchen untereinander offen zu diskutieren, wir versuchen nachzudenken bei dem, was wir diskutieren, und wir produzieren Ergebnisse dieses Denkens. Und wenn die kritisch sind, dann haben wir bisher immer unseren Auftrag gesehen, uns auch zu äußern. Und die Gesellschaft kann darüber entscheiden, ob sie solche Leute nicht mehr haben will. Das hat sie 3 Jahre getan. Wenn sie sich so entscheidet, macht sie einen großen Fehler.
Ja, ich hoffe auch, dass sich da der gesunde Menschenverstand noch durchsetzt. Im Moment will man ja auch ganze Parteien verbieten, die 30% des Volkes vertritt, um die Demokratie zu retten. Das ist ja auch wieder schon ein Satz mit Widersprüchen ohne Ende. Denn auch hier, auch wenn es Widerstand gibt, muss man Dialog führen, diskutieren, oder? Und nicht Fronten bauen.
Nein, es ist das, was du sagst. Wenn wir aufhören, uns mit Inhalten auseinanderzusetzen, sondern Regelungen in einem administrativen Akt erfüllen wollen, entfernen wir uns von der Wissenschaft und wir entfernen uns von der Demokratie.
Es gibt ja viele Menschen, die sehr kritisch waren im Umgang mit diesen staatlich verordneten Empfehlungen. Aber so ein Totschlagargument von vielen Befürwortern war immer wieder, na, jetzt kommst du noch daher und meinst du, du weißt es besser als die ganze Regierung? Ja? Mhm. Die würden das ja nie tun, wenn du recht hättest. Oder? Das ist ein Totschlagargument. Aber wenn man ja das jetzt sieht, dann kann man ja echt den Verdacht haben, denn sie wussten auch nicht, was sie tun, oder?
Also man kann ja einfach fragen, halt, hast du den Eindruck, dass die, dass alle Regierungen immer alles richtig gemacht haben in der Vergangenheit? Ne? Und ich glaube, da fällt uns spätestens 33 oder Sachen ein, wo man sagt, halt irgendwie auch blöd gelaufen, ne, sogar dort mit demokratischer Mehrheit. Also ich habe immer einen hohen Respekt, wenn kluge Leute irgendwie eine andere Ansicht haben, auch wenn sie mir nicht gefällt, dann höre ich dazu und versuche festzustellen, wo ist denn da, warum sehen die das so? Und wenn diese Neugier verloren geht, dann verlassen wir den Boden von Wissenschaft und auch von Demokratie. Und das ist ein Trend, der gerade einsetzt und der von Politikern vorgelebt wird, der von Medien vorgelebt wird, also vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk vorgelebt wird. Und dadurch prägt es ein kollektives Bewusstsein von eben, da muss ich mich nicht mit auseinandersetzen, du bist ein Schwurbler. Also wird direkt eine Schublade aufgemacht, da kommt man rein. Und das ist, also so wird Gesellschaft trainiert in einen Bereich, wo man dann sagt, halt, ich kann jetzt gut mit totalitären Regimen und mit Tyrannen lernen, leben. Das ist, und das sehe ich als ganz, ganz große Gefahr für uns. Deswegen ist Corona eben nicht nur ein medizinisches Thema, sondern es ist eben auch zutiefst ein gesellschaftliches, ein politisches Thema. Wie gehen wir damit um? Und da gibt es wenige Parteien, die dann sagen, wir möchten das gern aufklären, wir möchten das gern auf den Tisch packen und dann auch Konsequenzen draus ziehen. Wir wollen die Dokumente sehen. Wie hat Politik in die entsprechenden Institutionen eingegriffen? Und da mussten wir erst 2,5 Jahre klagen, bis dass wir dann die Dokumente vom RKI bekommen haben und dann gesehen haben, wie oft dort politische Meinungsmache gegen
medizinische Weisheit.
Genau. Ja, und dadurch ist, also das ist belegt, aber auch das wird wieder so kommuniziert, als ob da war ja nichts wirklich Wichtiges. Doch, also wenn man das aneinander reiht, dann haben wir da locker 20, 30 harte Interventionen von politischer Seite her, dass sie sogar offiziell im Protokoll aufgeführt werden. Das wird ja auch nicht alles aufgeführt im Protokoll, ne? Sondern also die heiklen Sachen, die werden vorher besprochen, dass das gar nicht erst ins Protokoll muss. Also auch da haben die dazugelernt. Diese Institutionen haben ja dann auch Leute verloren, mit die dann gegangen worden sind oder dass die von sich aus gegangen sind. Also da ist schon ein Framing, was jetzt sehr gefährlich ist. Deswegen brauchst du da wirklich auch den Mund aufmachen, das Buch an den Arzt weitergeben, weil wenn die Hausärzte nicht mitmachen, wenn die verstehen, dass es nicht nur eine Infektion, die da gerade ist, sondern es kann die Ursache haben auf der Virusebene oder eben auf der Impfstoffebene. Und das kann man rausfinden mit einer einfachen Diagnostik, die aber leider nicht bezahlt wird von den Kassen. Dann können wir auch was machen, dann haben wir einen Hebel, dass das nicht so leicht nochmal passieren kann.
Ja, das hatte ich schon gesagt, das ist wirklich eine wichtige Bibel mit Therapieansätzen, wo man ansetzen kann bei dieser und jener Problemen, sei es Hautreaktionen, sei es bei Myokarditis oder weiß Gott, was für Probleme das jeder individuell haben könnte, dass man auch dieses Protokoll mit einbeziehen kann, um Menschen zu helfen. Ja. Ich sehe ja, viele Ärzte sind im Moment so richtig am Experimentieren, um irgendwo Erfolg zu haben beim Problem des Patienten.
Ja, wir haben ja in der Ärztegruppe, die ich betreue, haben wir sehr früh angefangen, einen Leitfaden zu schreiben, weil wir die Notwendigkeiten für eine Handlungsebene sahen. In einem solchen frühen Leitfaden können Fehler noch sein, weil wir dort auch nicht alles wissen. Aber wir wollen eben auch eine Diskussionsebene schaffen, wir wollen eine Handlungsebene schaffen und wir wollen etwas Geschriebenes schaffen, auf das man sich beziehen kann. Und von Auflage zu Auflage korrigieren wir das durch neue Ergebnisse, die neu uns Informationen liefern, die bessere Informationen liefern. Wir haben gerade jetzt in der vergangenen Woche wieder besprochen, dass wir uns wieder zusammensetzen für die Neuauflage und das, was an Neuem da ist, was wir noch nicht drin haben, aufnehmen. Aber das ist eben das Leben von Wissenschaft und wir versuchen es möglichst kurzlebig zu praktizieren, weil sich so viel ändert in so relativ kurzen Zeiträumen, dass wir unsere Empfehlung von vor 1,5 Jahren, die müssen wir heute schon wieder überdenken, wenn wir nicht selbst anfangen wollen, Fehler zu machen. Das ist aber ein normales wissenschaftliches Arbeiten und Leben.
Danke. Lieber Dirk, wir haben noch so 2-3 Minuten. Ja. Mhm. Kannst du da noch ein paar Sachen zu deiner...
Genau. Einfach das, also das wird belegt auch von Krankenkassenstatistiken, ob das jetzt eine TKK, eine DAK, AOK. Also das sind einfach, die Krankenquoten sind historisch hoch. Mhm. Noch nie gab es solche hohen Krankenstände wie zurzeit. Mhm. Auch da wird dann gesagt, ja, die Leute haben nicht mehr so richtig Lust zu arbeiten. Also es ist erstaunlich, ne, mit welcher Arroganz und Ignoranz man da vorgeht, mhm, von der Argumentation.
Ja,
und,
das sind alles Indikationen, ne?
Ja. Und das ist jetzt nochmal eine sehr, sehr spannende Statistik, und zwar auch vom RKI offiziell rausgegeben. Also viel findet sich beim RKI, auch sehr gute Sachen. Da findet man also die ARE-Fälle, das sind akute respiratorische Erkrankungen. Das ist die Hauptgruppe für Krankheit. Warum sind so viele Leute krank? Das eine ist Depression, das andere ist ARE. Mhm. Ja, also von daher ist diese psychische Variable, die ist extrem gestiegen, und ARE-Fälle auch. Und da sehen wir jetzt, akute respiratorische Erkrankungen waren 2020 und 21 und 2019, 20.
Viel tiefer.
Das war das Virus, ne? Mhm. Und da ist es hier so gestiegen, ne, von den Wochen her. Von daher hat man dort auch erlebt, dass das ja nach oben gegangen ist. Also die Zahlen waren schon richtig, die man da im RKI, mhm, gezeigt hat. Das ist, aber das war Winter, ne? Deswegen ist das auch einigermaßen gestiegen. So, das heißt, da sind wir hier bei ungefähr 4.500 oder sowas, ne? Mhm. Die es da hatte. Und da mussten wir alle runter, nichts mehr durfte laufen. Mittelstand, Kleinmittelstand ist kaputt gegangen, ne? Also viele Fördermittel gingen dann auch, ne? Also Großindustrie ist sehr gut stabilisiert worden, aber es war eigentlich auch ein Angriff auf den kleinen Mittelstand. Ich bin sehr enttäuscht auch von den Unternehmerverbänden auf der Ebene. Gut, war ein plötzlicher Tod eines Geschäftsführers, ne, des größten mittelständischen Verbandes in Deutschland, ne, vom der plötzlich auf gerader Strecke gegen einen Pfeiler gefahren ist. Auch das war innerhalb von einem Monat, ist auch im Buch beschrieben hinten, was gab es alles für Ereignisse. Innerhalb von 3 Monaten sind in Deutschland 3 Leute plötzlich gestorben, die alle sich kritisch geäußert haben zu dem, was da gerade passiert ist. Und danach wusste jeder Bescheid, es hat sich keiner mehr um das Thema kümmern wollen. Das heißt, diese Diskussion ist unterbrochen werden, weil das sind natürlich extrem viele Gelder, die da verloren gegangen sind. Auch dadurch, dass die Leute krank werden, dadurch, dass die eben nicht mehr arbeiten durften, dadurch, dass die Umsätze nicht erzeugt werden durften, dass Lieferketten zerstört und so weiter. So, das sind wir bei 4,5 und wir haben heute das Doppelte. Wir sind heute bei 9.000 bis 10.000 akuten respiratorischen Erkrankungen.
Also nicht nur viel mehr Tote, sondern auch viel mehr Kranke.
Ja, im Atmungsbereich, in dem Atem. Wegserkrankungen.
Und viel mehr Totgeburt. Und noch. Also alle Indikationen, ja, die man zusammenzählt, gibt das gleiche Bild. Ja. Und noch immer sehen wir keine Kausalität.
Nee. Das ist, wird immer noch gesagt, das machen die extra. Ne? Das ist irgendwie, ja, also ist, ich bin wirklich schockiert, ob der Ignoranz und auch der mangelnden, ich unterstelle nur wenigen Leuten wirklich die kriminelle Energie. Mhm. Ich verstehe, dass man halt, wenn man jetzt sein Haus abbezahlen möchte und so weiter, dass sie irgendwie sagen so, ja, kann ich nicht. Aber wenn man das sieht, was jetzt auf uns zukommt, dann ist es höchste Eisenbahn, dass diese Leute, die in diesen Ämtern sind, auch dort Aufklärungsarbeit machen. Mhm. Ob sie jetzt als Whistleblower gehen oder offiziell versuchen, auch das nochmal als Diskussion einzubringen. Weil in vielen Ämtern sitzen Leute, die sind in diese Staatsämter reingegangen, weil sie eigentlich was Gutes für den Staat auch machen wollten. Und habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland gibt und das eben mit Unterstützung jetzt von Amerika auch da in diesem Jahr 2025 einiges nochmal neu ins Rollen
kommt. Oh, das glaube ich auch. Ich glaube, da kommt eine Welle von Aufklärung. Ja. Und trotzdem sehe ich auf der anderen Seite, wie viele verschiedenste mRNA-Wirkstoffe zugelassen worden sind, jetzt außerhalb der Corona-Impfung. Da gibt es noch ganz viele, oder? Gegen Krebs, gegen Doofheit, gegen weiß Gott was, alles Mögliche. Da habe ich irgendwie 512 verschiedene, habe ich mal irgendwo gelesen, mRNA-Wirkstoffe, die auf den Markt kommen dürfen, aufgrund dieser Notzulassung. Nun, wir haben eine stündige Sendung gemacht und ich kann eigentlich da nur Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, anregen und darum bitten, sich ernsthaft mit diesem Thema auch zu beschäftigen. Denn es geht jetzt nicht darum, zu verteidigen, was wir alle falsch gemacht haben, sondern es geht darum, dass wir alles in Zukunft richtig machen und aus den Fehlern lernen. Und insbesondere die Ärzte und Therapeuten, die ich jetzt auch in dieser Sendung anspreche, bitte beschäftigt euch mit diesem Thema jetzt auch kritisch. Die Zahlen, Statistiken liegen vor. In diesem Buch ist auch alles schön zusammengetragen, inklusive Behandlungsprotokolle für wie viel? 10, 20 verschiedene Symptombehandlungen, oder? Habe ich da drin gelesen? Yeah. Und das sind schon ein wertvoller Hinweis und ja, fast eine Bibel, um hier aber ein bisschen ja, für den Patienten zu agieren, zu seinem Wohl, dass es ihm auch besser geht. Die Protokolle sind ja alle entstanden aus euren Erfahrungen heraus, aus Gruppen von Erfahrungen.
Es sind insgesamt 4 Ärztegruppen, die unabhängig voneinander sich regelmäßig getroffen haben, über 2-3 Jahre.
Ja.
Und deswegen, ich habe vorher untersucht nochmal, was kommt von staatlicher Seite. Und da ist nichts. Da ist wirklich, das ist nichts. Was dort an Empfehlungen gegeben wird, ist sehr, sehr duster und das, man merkt einfach, dass diese Gruppen haben sich 2-3 Jahre intensiv miteinander ausgetauscht und das sind alles fachkompetente Leute, die alle in Kliniken gearbeitet haben, die offiziell nicht auftreten, weil sie Sorge haben, dass sie dann Ärger bekommen, aber das ist alles eingeflossen in diese Thematiken und dann kann man zur Vertiefung auch nochmal in Behandlungsleitfäden reingehen, aber das ist erstmal die Zusammenfassung von diesen 4-5 verschiedenen Ärztegruppen.
Weißt du, was mir gerade so satirisch in Sinn kommt? Jetzt wurden doch die Ärzte trainiert, einmal irgendwie 1-2 Jahre nicht mehr zu denken, sondern zu befolgen, was auch staatlich angeordnet wird. Und jetzt werden sie im Regen stehen gelassen mit den Symptomen und Problemen der Patienten und hören nichts mehr, wie sie damit umgehen können. Das ist schon nicht fair. He?
Ja, das, was du sagst, trifft aber auch für die Patienten zu. Wenn ich sehe, mit welchem Finanzinput die Maßnahme durchgeführt wurde und mit welchem Druck und wie wir jetzt eine Fülle von Erkrankten haben, die mal absehbar chronisch krank sind und wie mangelhaft die Fürsorge für diese Folgen, die Scholz jetzt so einfach abgetan hat als Folgen, sind und wie schwer es ist, die Finanzierung der Behandlung dieser Patienten hinzubekommen oder die Wahrnehmung. Es war ja vor einiger Zeit eine Demonstration der Betroffenen in Berlin auch gewesen, wo sie sich auf die Straße gesetzt haben. Dann ist das ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft. Dieser Umgang mit Mitgliedern unserer Gesellschaft, die der Preis des Handelns sind. Und nun haben wir kein Geld für sie, wir haben keine Fürsorge für sie, wir haben keine psychische Begleitung. All diese Strukturen existieren plötzlich nicht. Sie sind für sich alleine. Und das beklagen sie auch in vielen Interviews, dass sie allein gelassen sind. Und da sage ich, von dieser Perversion ärztlichen Verhaltens müssen wir uns als Ärzte distanzieren. Wir sind nicht nur Durchführer einer unklaren Behandlung, sondern wir haben auch Fürsorge zu leisten für die. Und wir müssen uns dann auch gegenüber der Justiz hinstellen vor diese Patienten. Wir müssen versuchen, ihnen das Durchsetzen ihrer zu Recht beanspruchten Anliegen auch juristisch hinzubekommen.
Was ich noch so traurig finde, ist auch in unserem persönlichen Umfeld. Da haben wir Elternpaare, die wirklich stolz waren, die Ersten gewesen zu sein, dass sie schon die dritte Impfung gekriegt haben, voller Stolz präsentiert haben. Und das eigene Kind hat mit 7 Jahren Reizdarmsyndrome entwickelt, leidet, wird schulmedizinisch behandelt, nicht ursachenbezogen. Aber da kannst du nicht diskutieren. Dieses Kind hat nicht die Chance, auf eine andere Behandlungsweise zu bekommen, weil die Eltern immer noch sagen, an der Impfung kann es nicht liegen, Punkt. Und das finde ich ja traurig, weil diese Kinder können noch nicht selbst für sich entscheiden.
Also ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, dass man sagt halt, du, kann ja so sein oder so sein. Also dass man nicht sagt halt, du bist falsch, sondern sagt halt, du, was kann ja sein, ne? Dass es gar nicht damit zu tun hat. Wollen wir hoffen. Kann aber auch sein, dass es so ist. Dann wäre es eine große Chance jetzt, dass wir es jetzt wüssten, oder?
Ja.
Und dann kann man sagen, das ist eine einfache Diagnostik. Mach doch mal eine Diagnostik, dann wissen wir Bescheid, ob vielleicht das dahinter steckt.
Diagnostik heißt, die Spikes-Proteine im Blut innen testen.
Richtig.
Sind sie da oder nicht da, oder?
Ja, genau. Unter anderem IgG und verschiedene. Kommen wir dann später zur
konkreten eigene Diagnostik. Sendung dazu, hä?
Ja.
Gut. Aber es gibt ein paar Indikationen, die sind hier da ganz klar formuliert. Ganz genau. Was kann ich messen, um es auszuschließen?
Richtig.
Ja. So, und also jeder, der jetzt irgendwie damit leidet, meint, es sei vor dem, könnt ihr diesen Test machen und sagen, ja, okay, jetzt weiß ich's.
Und es ist nicht im großen Blutbild drin. Weil viele sagen dann, ja, ich habe großes Blutbild gemacht, alles in Ordnung. Nein, das ist im großen Blutbild, wird das nicht erfasst, was erfasst werden muss.
Okay.
Und wir brauchen spezielle Untersuchungen, aber auch spezielle Labors, die das machen. Das sind Dinge, die können nicht alle. Das ist auch schon im Prinzip praktizierte Wissenschaft. Das kann nicht jedes Standardlabor anbieten. Da muss man sich kundig machen, wer bietet das an. Aber es sind eben auch Labors, die sich dieser Verantwortung stellen. Das muss man auch den Hut ziehen, die bereit sind, neu zu denken und uns auch neue Möglichkeiten anbieten. Die sind auch da.
Ich danke euch herzlich für das Buch und für die Anregungen aus dieser Sendung und auch für die Aufklärung, dass wir hier die Chance haben, unsere Denkweise ein bisschen zu verändern und kritisch die Sachen zu hinterfragen. Lieber Dr. Dirk Seeling, lieber Dr. Kurt Müller, danke fürs Gespräch.
Danke
und
euch.
Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Sie auch hier ein bisschen anregen. Nicht in die Angst, nein, weiter nicht. Aber anregen, dass wir die Sachen halt inskünftig ein bisschen mehr hinterfragen und uns aufklären lassen, andere Sichtweisen auch zulassen, Dialogfähigkeiten fördern, Diskussionsfreiheiten fördern und nicht einfach dogmatisch irgendwelche einseitigen Sichtweisen zu verteidigen. Das bringt uns doch nicht weiter in diesem Sinne. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.